I just got scared. I've been locked up for so long, and I didn't want to be merged with the cuff. I said it there. Now we all knew the truth. That damn, I can hide it, but I'm still sick as hell. It's that paranoia kicking in again. Boy, it kicks me so hard that I can't defend. It's the end of this message, call again.
Einen wunderschönen Donnerstag. Wir sind Astra Colada, Daniel Hötmann. Schaut gerade, was auf seinem TikTok-Profil los ist. Ich bin Zauke Horeis. Ich bin das kleine müde Etwas und du bist... Was bist du heute?
Auch ein bisschen kaputt. Irgendwie so ein bisschen. Jedes Mal, wenn ich aus dieser Club-Kombinats-MS-Teams-Besprechung rauskomme, bin ich irgendwie so ein bisschen, oh, warum machst du den Scheiß eigentlich noch? Kannst du nicht einfach einen 9-to-5-Job machen?
So ein bisschen gerädert.
Ja, einfach, das, ne? Geht morgen dann wieder weg.
Was heißt das? Also ihr habt gerade eine Clubsitzung gehabt oder wir hatten gerade eine Clubsitzung oder Daniel war gerade in der Clubsitzung vom Club-Kombinat, wo alle Menschen sich gerade über Zoom.
Genau, ja, nee, MS-Teams heißt es.
MS-Teams.
Aber ist das gleiche wie Zoom.
Und da gibt es sozusagen das Oberhaupt im Sinne von Tore.
Die Bohr.
Und der erzählt dann gerade, was halt so los ist und was gerade nicht so los ist. Und dann können ganz viele Menschen fragen, welche Kulturfonds es gerade so gibt, welche warum nicht bezahlt worden sind, warum wo zu viel bezahlt wurde und warum so viel so wenig.
Wer kriegt nächste Woche, übernächste Woche Donnerstag beim Club Award die zerbrochene Gitarre? Wird es einfach Corona sein? Boah, das wäre so kacke, ganz ehrlich, wenn ich da sitze und es heißt hinterher so, also es gibt beim Club Award den einen Bereich, die zerbrochene Gitarre, der immer dann vergeben wird, wenn irgendetwas total schlecht gelaufen ist. Die GEMA hat das schon mal bekommen und keine Ahnung was so.
Das ist so ein bisschen wie beim Oscar, die goldene Himbeere geht an Sandra,
genau,
an Sandra Bullock.
Immer, jedes Jahr. Sowas ist dann die zerbrochene Gitarre und ich hoffe nicht, dass die irgend so einen Scheiß machen wie so, ja, es geht an Corona. Ich glaube, dann stehe ich auf und schmeiß irgendwas Richtung Bühne, weil das wäre so armselig. Also das wäre so armselig, wenn das passieren würde. Ich hoffe es natürlich nicht. Docks und große Freiheit werden es auch nicht sein oder das Oxmox, weil, ne, man pisst ja nicht auf die Leute, die im Verein sozusagen sind. Ich finde, man sollte schon machen, man sollte auf diese Leute pissen und die einfach direkt nominieren.
Weil das geht ja auch bei der goldenen Himbeere.
Ja, ich wollte gerade sagen, da geht's ja auch. Warum geht das denn bei uns nicht?
Genau, das darf man ja auch so mehr so als Hommage sehen. Man kann ja immer mal in die Kacke treten, so wie Sandra Bullock, ne? Auf der einen Seite halt die goldene Himbeere bekommen. Für irgendwie eine Rom-Com, die halt nicht funktioniert hat, aber auf der anderen Seite sich auch vielleicht einen Oscar holen.
Ja.
Für Bereitstellen der Lokalität für die Basis, für geheime Basistreffen. Stell mir das dann davor, wenn die geheimen Basistreffen dann in der, ich möchte ja mal so gerne sein, ich würde ja gerne einmal mitmachen, aber ich glaube, die lassen mich da nicht rein. Ich habe das Gefühl, die würden uns beide nicht reinlassen. Wir könnten ja gemeinsam dann hingehen und mal gucken, was passiert. Oder muss man da eine Einladung für bekommen?
Ich glaube, muss man eine Einladung für bekommen.
Da kann man nicht einfach so hingehen.
Das weiß ich nicht. Müsste man die Basis mal anschreiben, ob das möglich wäre. Ob man da mal
einfach mal zuluschern könnte.
Ja, zuluschern.
Oder, also ich meine, es herrschen da ja sozusagen keine Hygieneregeln. Das wäre ja total bescheuert. Also dürfen ja so viele Leute rein, wie es geht.
Ich wollte gerade sagen.
Impfschein musst du halt auch nicht dabei haben. Nee. Vielleicht musst du einfach deinen Impfschein dabei haben, damit sie sehen können, dass du nicht geimpft worden bist.
Das kann natürlich sein. Aber die Basis ist jetzt ja auch für die Bundestagswahl zugelassen worden.
Das weiß ich. Mhm. Habe ich eigentlich letzte Woche erzählt, dass die Basis, ich bin sozusagen als Wahlkreishelfer angeordert worden.
Für die Basis.
Genau, für die Basis bin ich in meinem Ort, in dem ich noch gemeldet bin,
okay.
für die Basis wurde ich angeheuert. Nee, als Wahlkreishelfer am 26. September scheint angeblich die Bundestagswahl zu sein.
Soll so sein.
Damit wir alle Olaf Scholz zum Kanzler wählen können.
Boah, Alter, der hat ganz schlimme Sachen vor mit der Kultur. Den sollten wir bitte alle nicht wählen. Wenn es nach ihm geht, bleibt der ganze Bums halt noch bis nächstes Jahr April, Mai dicht. Der war jetzt am Wochenende auf dem Dom. Und hat da so eine Wahlkampfveranstaltung gemacht.
Im Breakdancer, oder?
Ja, vorm Breakdancer. Und der gute Tore Debor war auch da und hat dann wohl ein paar Fragen gestellt. Und da hieß es dann wohl, Otto und so, ja, ab März nächsten Jahres könnte man sich vorstellen, dies, das, Ananas, so. Und ja, ja, er sieht die Clubs, bla, bla, bla. Das Ding ist einfach, keiner wird jetzt, keine Partei, keine Spitzenkandidatin wird jetzt irgendwas Richtung Kultur sagen. Das wird nicht passieren. So, die werden keine Zugeständnisse machen. Die werden jetzt alle schön ihre Fresse halten, bis die Wahl vorbei ist. So, und dann wird was gesagt. Und das wird wahrscheinlich nicht gut werden. Aber morgen ist ja erstmal die PK aus Berlin, ne? Wissen wir ja alle.
Okay.
Wo die Frau Merkel nochmal sagt, ob es jetzt was Neues gibt. Ob das jetzt, ob der Inzidenzwert immer noch derjenige Wert ist, den man nehmen sollte, oder ob sie Intensivbetten sind, ob wir jetzt mit Geimpften und Genesenen Konzerte veranstalten dürfen, was jetzt ja in aller Munde ist gerade.
Das wäre sozusagen unser Day of Freedom.
Das wäre unser Day of Freedom, ja. Ich bin sehr gespannt, was morgen passiert.
Ich habe schon gehört, dass auf jeden Fall in Berlin 6 Clubs wieder aufgemacht habe. Ich weiß nicht, welche es sind, wo eigentlich nicht. Im Prinzip nur die Luca-App am Start ist und drinne ist All In. Also,
ist das so?
Beziehungsweise All Out. Ich kann dir aber nicht sagen, welche das gerade sind.
Also das habe ich nicht. Ich habe es nur von dem Berlin-Ding gehört, wo sie 2000 Leute in Clubs, in Veranstaltungen reingelassen haben. Also eine Veranstaltung gemacht haben mit 2000 Leuten, die halt vorher alle entweder genesen oder doppelt geimpft waren oder halt auch noch nichts hatten. Die mussten dann alle einen PCR-Test machen, 2000 Leute, und durften dann feiern. Und von den 2000 haben die tatsächlich 7 Leute direkt am Anfang schon rauskristallisiert, die halt positiv getestet worden sind. Und 2 von denen waren zweifach geimpft und positiv getestet. Und der Virologe, der das Ganze begleitet, hatte bei 2000 Leuten so mit 2 Leuten gerechnet, die halt, ne, infiziert sind. Und 7, da war er sehr geschockt. Also das ist auch kein gutes Zeichen, was da gesetzt worden ist für die Clubkultur. So. Mhm. Aber es liegt auch einfach daran, weil in Berlin auch alle auf alle scheißen. Sagen wir, ey, so wie kann man denn Clubs aufmachen nur mit der Luca-App? Was ist das denn für ein Scheiß?
Man probiert sich halt aus.
Ja, 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 ja.
So wie in England, weil da probiert man sich ja auch einfach.
Aber da funktioniert es ja anscheinend. Hast du die ganzen Zahlen gesehen?
Na, die Fallzahlen steigen ja trotzdem weiter an. Und man muss ja auch bedenken, seitdem sie den Day of Freedom gemacht haben, das ist ja auch erst vor 2 Wochen gewesen. Die Zahlen müssten eigentlich jetzt die Tage hochgehen, wahrscheinlich dann, wenn ihr den Podcast hört, ab Freitag. Und ja, kannst da nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt diverse Festivals, haben wir auch wieder open, Rocken am Brocken, habe ich gerade gesehen.
Wattenschlick
haben wir ja schon drüber gesprochen. Dockville macht auch, und alle Armen tanzen, schmeißen sich in die Mengen und so. Das ist das passiert jetzt halt einfach. Aber ich habe nach unserem letzten Gespräch darüber nachgedacht, und man ist halt einfach so. Ich habe auch im Gedanken an den Podcast Lage der Nation, wo die heute drüber gesprochen haben, auch über die Situation des Impfangebots, dass man sich ja so gesehen impfen lassen kann, aber es einfach nicht wahrnimmt und sozusagen für sein eigenes Leben so zuständig ist und sich und auch den Gefährdungen, die dann halt kommen, auch dass die Menschen auch dafür sich halt selbst verantwortlich sind und einfach gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt einfach nochmal so durchziehen, 3-4 Monate, und sich halt keiner Bock hat, sich zu impfen, haben die Leute dann auch selber Schuld.
Ja, aber dann haben wir aber auch selber Schuld. Weil das hat dann nichts mehr mit Solidarität und Rücksichtnahme zu tun. So, ich kann euch einfach sagen, so, nee, ihr wollt euch nicht impfen, aber seid euch der Gefahr für euch bewusst, aber die Gefahr für die anderen sind sie sich nicht bewusst. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist ja Quatsch.
Nee, aber im Sinne von, wir machen keinen Lockdown, sondern wir machen Sachen halt auf. Und wenn ihr nicht geimpft seid, dann habt ihr selber Schuld.
Dass sie da nicht reinkommen.
Dass sie nicht reinkommen.
Ja, das sehe ich schon seit einem halben Jahr so, dass das so sein sollte. So, sorry. Aber es gab jetzt auch eine Umfrage von der Clubstiftung genau zu diesem Thema, ob die Clubs in Hamburg, ob die aufmachen würden mit nur Genesenen, nur doppelt Geimpften oder mit Genesenen und doppelt Geimpften mit PCR-Test oder mit Genesenen und doppelt Geimpften mit normalen Tests. So, da gab es halt eine Umfrage. Und naja, wenn das so ist, dass ich meinen Club aufmachen kann in irgendeiner Art und Weise, dass dann nur Genesene und nur Getestete reinkommen, doppelt Geimpfte, ey, dann ist das so. Dann lasse ich sie rein und mach den scheiß Club auf.
Und dann komme ich und sage, es gibt aber trotzdem noch ein anderes Problem, und zwar, wenn die Clubs wieder aufmachen und die Menschen halt reinkommen können mit Genesenenschein oder mit doppelt Geimpftschein, dann hast du ja trotzdem diejenigen, die drauf scheißen und vor den Läden halt abhängen. Nehmen wir einfach als Beispiel den Hamburger Berg. Mhm. Das heißt, du hast einen riesengroßen Trubel auf dem Hamburger Berg, ist klar, die Clubs lassen halt nur Genesene und doppelt Geimpfte halt rein. Mhm. Trotzdem werden sich eine Großzahl oder eine Vielzahl von Menschen auf dem Hamburger Berg mit unter diese Menschen halt mischen, ja, die halt nicht geimpft, nicht getestet und nicht genesen sind.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Genau. Das heißt, man hat überhaupt gar keine Möglichkeit. Das ist ja auch wie dann im Prinzip wie beim HVV. So, das, du bist halt einfach dicht gedrängt aneinander. Du weißt halt auch, wie in den Sommermonaten der Hamburger Berg teilweise halt aussieht. Und ich glaube, das ist am Ganzen das große Problem. Das klar, innen drinnen, ne, kannst du halt sehen, ja, hier, du bist halt geimpft, aber draußen geht halt die Luzi halt mit den Menschen halt ab, die sich halt nicht darum kümmern. Und ich glaube, das ist das ganze Problem. Sonst müsstest du ja im Prinzip, wie bei einem Festival um den Kiez oder um die Schanze herum, ein abgesperrtes Gelände haben und die Leute erst dann halt reinlassen können. Und dann dürfen sie sich in die Clubs halt begeben.
Ja. Ja, das ist alles nicht so einfach. Jetzt, wo du es sagst, sehe ich das
auch. Oh, jetzt habe ich dich ein bisschen traurig gemacht.
Jetzt hast du mich total traurig
gemacht. Guck mal, aber ich habe meine Geschichte noch gar nicht zu Ende erzählt. Ach so. Also, dadurch, dass ich, oh Gott, jetzt bist du wirklich ein bisschen traurig. Ne? Wahrscheinlich argumentiert jemand genau so, wie ich es gerade argumentiert habe. Aber ich bin so gesehen als Wahlkreishelfer,
ja,
wie soll man sagen, befördert worden. Also ich wurde drum gebeten. Nein, es gibt 50 Euro.
Mhm.
Aber
wie bei der Antifa, geil.
Wie bei der Antifa gibt es halt für jeden Stein, den du wirst, 50 Euro. Und da ich immer noch gemeldet bin bei mir zu Hause und mein Zweitwohnsitz in Hamburg ist, aufgrund
steuerlicher Vorzüge.
Also ich weiß nicht, ob du als Solo-Selbstständiger irgendwelche steuerlichen Vorzüge hast.
Natürlich nicht.
Es ist auf jeden Fall hilfreich, aber es ist jedenfalls nicht so, dass ich mir davon dicken BMW kaufen kann. Bin ich immer noch da gemeldet, das heißt, ich muss Wahlkreishelfer sein. Das heißt, ich werde dort aufschlagen am 26., wenn die große Wahl ist, und in meinem kleinen Örtchen halt helfen. Und das Wahlkampfbüro nicht, sondern das Wahlbüro, die Wahlauszählung findet statt in einem alten Gasthaus, in dem ich früher halt auch öfters mal so ein Schnitzel Pommes mit Ei drüber und sowas gegessen habe, so ganz urig. Und das Problem an der ganzen Sache ist, der Besitzer dieser Lokalität ist jetzt auch jemand, der gerne vielleicht auch nochmal in die große Freiheit geht und sich bei der Basis mit einhält, sondern er ist ein Basisbefürworter, hat halt einfach auch an dieser Lokalität so einen großen Banner von der Basis und ist auch jemand, der halt auch dort in diesem Gasthaus für die Basis Veranstaltungen ausrichtet. Mhm. Und dort findet dann
Die Auszählung statt.
Das finde ich kompliziert. Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber
würdest du das auch schwierig finden, wenn er SPD oder CDU wählen würde? Und das
nicht, dass er SPD oder CDU wählen würde, aber wenn es so ein... Ja, ich würde es auch schwierig finden.
Okay, ja.
Ich würde es auch schwierig finden. Nicht ganz so schwierig wie jetzt die Basis oder wenn es halt AfD wäre, naja. Aber es ist immer komisch, eine demokratische Wahl dort stattfinden zu lassen.
Wo eine nicht demokratische Partei ihren Fan hat.
Ja, genau.
Ja, warum macht man das denn nicht an neutralen oder im Rathaus zum Beispiel? Habt ihr kein Rathaus oder was?
Das ist so ein Wurmfortsatz von einem anderen Dorf, das ein Rathaus hat. Also okay. Mein Dorf hat kein Rathaus.
Okay. Dann sind wir Feuerwehrwache im Landjugendheim.
Hätte ich auch gesagt. Ich glaube, ich habe auch irgendwas angestoßen, weil meine Mutter das nämlich halt, wie ich das erzählt habe, noch mitbekommen hat. Meine Mutter ist jemand, der redet. Meine Mutter redet halt gerne und ist mit irgendjemandem in Kontakt gegangen, die wiederum auch nochmal mit jemandem in Kontakt gegangen ist. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal anrufe, da wo ich halt anrufen soll, dann kommt so ein kleiner Shitstorm und ich weiß nicht, ob ich das machen soll.
Wie sollst du das machen?
Ja, meine Mutter wohnt ja immer noch in diesem Dorf. Ja,
und als wenn deine Mutter das interessieren würde, dass du dich politisch engagierst. So ein Blödsinn. So glaube ich nicht, dass deine Mutter ist.
Ja, aber stell mich doch mal, so wie ich heute aussehe, mit einem Fuck-Nazis-Pulli, mit einem Fuck-Nazis-Beanie und mit so einem Alpakas gegen Nazis, gehe ich da so und bin Wahlhelfer und sage jedem guten Tag, einen wunderschönen. Ich glaube, da wirst du die eine oder andere Auseinandersetzung.
Mit Sicherheit, haben. Aber genau deswegen würde ich es machen.
Ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf.
Das wird bestimmt super. Das wird bestimmt richtig schön.
Wir waren am Wochenende wieder los. Wir haben zwei Konzerte gespielt. Ja, du warst nicht dabei. Du hast ganz tolle Sachen gemacht. Du hast Campinos Buch verkauft. Du hast, was hast du noch gehabt?
Element of Crime, mein langweiligstes. Warst du nicht letztes Jahr vorletztes Jahr haben wir nicht zusammen Element of Crime gemacht. Und da sind wir schon eingeschlafen.
Da sind wir schon eingeschlafen, ja.
Und das war dieses Jahr noch schlimmer. Ich habe das Konzert ging gefühlt 4 Stunden. Gefühlt ging das 4 fucking Stunden. Und es war echt langweilig. Ich weiß, dass Element of Crime eine riesen Fangemeinde haben, so, und ist auch voll schön, wenn Leute diese Musik gut finden. Aber ich fand das echt schlimm. Das ist überhaupt nicht, also ich kann gar nicht sagen, wie schlimm ich das fand.
Da sind die jetzt aber auch, ich meine, wie alt sind die jetzt alle? Die sind halt Mitte 50, Anfang 60. Was erwartest du von denen? Ich meine, dass da jemand wie Mick Jagger da auf der Bühne steht und die altern doch mit Würde.
Das passt ja auch nicht zur Musik. Es geht mir um die Musik. Ich finde, das musikalisch und textlich ist, bringt mir das nichts. So, und ich fand das ultra langweilig.
Das tut mir ganz doll leid.
Ja, Campino war total witzig. Das war wirklich, also das was
Campino hat aus seinem Buch vorgelesen.
Er hat aus seinem Buch Hopespeed vorgelesen und das waren echt witzige Stellen, die er vorgelesen hat und auch schöne Stellen. Und zwischendurch hat er mit Kuddel dann halt Songs gespielt und auch gar nicht so viele. Also es war echt so 70% keine Hosensongs, 30% Hosensongs. Das fand ich sehr bemerkenswert. Das war echt gut.
Was hat er denn gespielt?
So englische Punkrock-Songs, so ein bisschen englische Folklore-Zeug. So.
Ein paar Songs von den Ärzten, ein paar von den Onkels.
Nein, Quatsch. Alles so ein englisches Zeug halt so.
Okay.
Das war aber ganz cool. So. Und Samstag natürlich das große Highlight, Fumes and Slaughterhouse. Hit, 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 Hit. Ein Hit an den nächsten. Die haben angefangen und die haben Zähne gespielt und es waren nur Hits.
War's gut?
Das war mega cool. Ich finde es großartig, dass Fumes and Slaughterhouse sich immer noch anhören wie vor 32 Jahren. Also es rumpelt dann immer noch ein bisschen und man verspielt sich und man ist nicht immer im Takt so musikalisch. Aber das war großartig.
Ich habe gesehen, dass man den Frontmann was gar nicht gesehen hat, weil es so geregnet hat.
Es hat so gepisst ab 9 Uhr. Das war der absolute Wahnsinn. Das war richtig krass.
Haben die Leute das ausgehalten?
Ja, komplett. Die haben sich halt Regenponchos geholt und hatten schon Regenjacken an und sind konsequent sitzen geblieben, haben gefeiert.
Die mussten sitzen bleiben, ne?
Ne, die konnten auch stehen.
Die konnten auch stehen.
Ja, ja, also die standen nach dem dritten Song alle so, aber es ist aber keiner gegangen. So,
okay.
Sagen wir es so.
Aber getanzt wird
dann nicht. Die haben auch getanzt.
Ah, okay.
Die haben auch getanzt, vor ihrem Stuhl, an ihrem Stuhl.
Bei uns war es eher, wir haben sehr viel Glück gehabt. Wir haben das besondere Glück, seit 15 Jahren nicht eine richtige Regenshow gehabt zu haben. Also bei uns ist halt irgendwie, der Regen hört auf. Der Regen fängt nach uns dann irgendwie an, aber kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, hat nochmal richtig geschüttet und dann war halt 2 Stunden Pause, 2 Tage. Wir haben am Freitag im Stadtpark in Buxtehude gespielt, wo 200 Leute waren. Das war schon ganz interessant, weil die halt auch dann irgendwann, wenn es dunkel gewesen ist, so aufgestanden haben und sich so Plätze gesucht haben, wo sie ja tanzen konnten. Und ich hatte dann immer gesagt, okay, ich mache jetzt mein Auge zu, ich weiß jetzt auch nicht richtig, ob hier Tanzverbot ist und ich weiß jetzt nicht gleich, ob der Wachtmeister aus Buxtehude kommt und die alle festnimmt. Und beim zweiten Tag habe ich mich schon daran gewöhnt, weil die haben sich dann wirklich richtig bewegt auf dem Platz. Da herrschte auch nicht, in der Wings herrschte auch jetzt nicht da herrschte schon irgendwie ein Hygienekonzept mit Luca-App und getestet und mit geimpft oder genesenen Schein. Das war halt schon am Start. Aber die waren dann schon freier und die hatten noch richtig Bock. Da war ich so in so einem Zwiespalt, weil ich fand es auf der einen Seite voll schön, die Menschen halt tanzen zu sehen und zu sehen, dass sie halt Bock haben. Und es hat mir halt auch etwas total Tolles gegeben, was ich halt seit langem nicht mehr gehabt habe. Trotzdem war es halt immer die ganze Zeit so, oh, darf ich das oder darf ich das nicht? Wir haben ganz süße Anekdote eigentlich. Wir haben am Anfang haben wir den Punk-Namen-Generator benutzt. Man kann auf www.punknamengenerator sich einen Punknamen geben. Ich hieß Urne. Fand ich jetzt ein bisschen hart, aber wir haben halt mit dem Publikum ein bisschen gejoked und so und hab halt darüber gesprochen und denen halt unsere Punknamen erzählt und dann haben wir gesagt, ey, macht Spaß doch, macht mal selber. Mal gucken, was für einen Punknamen ihr habt. Und dann bin ich so nach dem Song durch die Reihen gegangen, hab so ein bisschen gefragt und vor mir war so ein kleines 7-jähriges süßes Mädchen in ihrem rosa Frozen T-Shirt.
Geil.
Und guckt mich halt so mit ganz großen Augen an und sagt, ich. Und dann habe ich gesagt, na, wie heißt du denn mit Punknamen? Schlampi.
Geil. Und die Eltern, sie hat Schlampi gesagt.
Geil. Ey, ich konnte nicht mehr. Und ich wusste halt auch nicht so, okay, ist das jetzt politisch korrekt, was du hier jetzt gerade machst? Oh Mann. So. Oder dann ein Girl von hinten, ja, ich bin Besen und ich bin Schlitzi.
Besen und Schlitzi.
Besen, Schlitzi und Schlampi.
Geil.
Ja, die hatten wir alle bei unserem Konzert. Also ich habe es genossen, war irgendwie, wir können es irgendwie immer noch, aber ich bevorzuge dann doch, glaube ich, eher die Variante. Ich bevorzuge dann doch irgendwie die Delta-Variante. Nee, ich bevorzuge die Variante, wahrscheinlich noch ein bisschen zu warten, im Club zu sein und weg von diesen, Gott, von diesen, wie heißt denn das? Fernsehgartenkonzerten.
Dann muss es zum Dogville gehen. Da dürfen sich 250 Leute vor die Bühne stellen und tanzen. Ich habe jetzt gestern habe ich Instagram-Stories von Menschen gesehen, die da am Wochenende aufgelegt, Tepri-Disco. Und dort gab es dann Videos und die Leute lagen sich einfach vor diesem Ding halt knutschend und schreiend und weinend und ich weiß nicht, lachend in den Armen. Ich habe mir nur gesagt, okay, krass. Also das waren vielleicht 100 Leute, wenn es hochkommt, so sage ich einfach mal. Aber es war trotzdem komisch zu sehen.
Was denkst du denn? Also ich meine, wir kommen jetzt an diesem Punkt und wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen oder auch generell mal darüber gesprochen, es wird nicht den Punkt geben, dass wir sagen, jetzt ist alles offen, alles
ist
ein Konzert und es macht Boom und das Dance-Ding ist vorbei, sondern wir fühlen uns so langsam dahin. Hast du eher ein negatives Gefühl, wenn du diese Bilder siehst oder hast du eher so ein Gefühl, oh, ich kann da jetzt gar nichts zu sagen oder denkst du halt immer noch so, was machen die denn da?
Es ist 50-50. Auf der einen Seite wäre ich total gern da gewesen und hätte zu Angels mitgesungen, so mit dir Arm in Arm oder mit meiner Freundin knutschend irgendwo, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite denke ich mir, vielleicht ist es doch noch ein Tacken zu früh, das so zu machen. Vielleicht ist dieses ganze Sitzabstandsding doch gerade noch die bessere Lösung, die bessere Variante. Wir werden das alles sehen, so, ne? Also das dauert jetzt wieder 2-3 Wochen, bis man merkt, ob diese Geschichte Dogville oder auch Rocken am Brocken und wie es alle heißt, ob das zu irgendwelchen höheren Zahlen führt oder
Pangea
nicht.
Pangea mit 15.000. War das schon oder ist das jetzt diese Woche?
Es war jetzt noch irgendwas in Polen, war doch irgend so ein Festival.
Das ist nicht das Pangea. Das Pangea ist irgendwo in Ostdeutschland.
Okay, aber dann war das, glaube ich, noch nicht. Aber jetzt am Wochenende war halt irgendwo so ein Elektrofestival in Polen, wo halt auch irgendwie, glaube ich, halb Deutschland und halb Hamburg Elektro war, so. Und da haben die halt auch auf alles geschissen, ne? Also das war ja auch scheißegal, ne? Ist halt schwierig, so. Also wir liegen jetzt gerade bei 55, habe ich heute gesehen, 55,6. Das ist genauso viel wie letztes Jahr im Oktober, im Übrigen. Nur mal so, ne? Also, und ich frage mich einfach, wann der Hamburger Senat dann wieder sagt, so, wir machen den ganzen Bums jetzt mal wieder zu. Oder die machen es halt nicht. Also ich glaube ja, dass die da sitzen und sich sagen so, ah nee, wir können das noch nicht machen. Wir haben ja noch den Hamburger Kultursommer gerade laufen. Wir können das haben wir ja initiiert und der Dom läuft ja auch noch. Nee, wir warten erstmal den Hamburger Kultursommer ab und dann beschränken wir erstmal die Open Airs wieder auf, weiß ich nicht, 250 oder so. Und dann, wenn der Dom zu Ende ist, machen wir wieder alles zu.
Weißt du? Sonderregelung Fußball.
Ja, Sonderregelung Fußball, ja, das ist halt so. Ich frage mich, also wenn die das wirklich machen würden, stell mal vor, die sagen jetzt wirklich nach diesem Kultursommer so, okay, wir müssen diese ganzen Open-Air-Geschichten hier in Hamburg, müssen wir jetzt irgendwie auf 250 oder 500 Leute von mir aus reduzieren, weißt du? So, was macht denn dann der Stadtpark? Der hat für alle Konzerte 1000 Tickets verkauft. So, das ist halt, ne, das wäre halt die Hölle. So,
Wie lange macht der Stadtpark denn
bis Konzerte? September?
Bis September.
Ja, also so ist so ein bisschen hin.
Stimmt, also die meisten Konzerte gehen halt bis September, sogar bis Mitte Oktober.
Ja.
So lange, bis man halt irgendwie draußen halt irgendwie
nicht mehr sein kann. So ungefähr. Aber guck dir mal das Wetter an, du kannst eigentlich jetzt schon fast draußen nicht mehr sein. Das ist doch kein Sommer, das ist eine Zumutung.
So. Ich finde das schon, dass es irgendwie ein Sommer ist. Ich bin nur wahnsinnig total traurig, dass wir auf der einen Seite, gehe ich dann raus, wenn ich ein T-Shirt anhabe und dann fängt es an zu regnen, bin ich dann wieder drinne, schaltet wieder die Sonne. Das weiß auch nicht so richtig hin mit sich.
Ja, man schwitzt halt auch die ganze Zeit wie ein Schwein bei diesem Wetter.
Genau, wie ein Deutscher über das Wetter beschwert. Was ich gar nicht mitbekommen habe. Ich meine, letzte Woche haben wir ja auch drüber gesprochen, dass da halt irgendetwas im Argen ist und Italien brennt, Griechenland brennt.
Türkei brennt.
Aber wusstest du, dass Russland auch brennt, beziehungsweise Sibirien?
Nee.
Da sind 250 Großbrände auf einer Fläche von 3 Millionen Quadratmetern.
Entschuldige bitte.
Das ist
ganz schön viel.
Das ist riesig.
Ja, das ist
Wusstest du, dass Finnland, das da auf 7200 Hektar brennt?
Die haben sehr heißen Sommer, ne? Kann
die
das
haben
sein?
Richtig heißen
Sommer. Das funktioniert nicht mehr, ne?
Das sieht man irgendwie in den Medien gar nicht. Ich weiß nicht, warum man Russland das nicht sieht, weil das halt so fucking viel ist. Ja. Die ganze Tundra brennt.
Ja, ja.
Ganz Sibirien brennt, ist am Kokeln, aber keiner spricht halt da so darüber.
Ja.
Weil, verdammt nochmal, dieses blöde Pferd gebockt hat. Und dann, ich finde schon, dass wir dann einfach mal 10 Minuten der Sendezeit der Tagesschau damit aufbringen können, dass man zeigt, wie die Deutschen eigentlich diese Olympia hinterlassen haben. Hast du auf einer Seite hast du den Kameltreiber-Move? So, und wenn du keine Kamele treiben kannst,
dann schlägst du halt Pferde. Ja, ja. Aber ich fand das gar nicht, ich fand das ziemlich gut, dass das so ein bisschen hochgebauscht worden ist. So, weil das ja nicht der einzige Vorfall ist oder war, so. Und wie läuft das beim Training dann ab, wenn die nicht wollen, wenn keiner zuguckt? Weißt du, was ich meine? Das ist so.
Mit den Pferden?
Ja, ja, weil das ist ja einfach, das Pferd ist ja in dem Moment, ist das der Tatortreiniger? Guck mal.
Wo ist der Tatortreiniger?
Gegenüber. Lange Haare, warte, jetzt kommt er gleich, warte, guck mal. Der sieht aus wie Bjarne Mädel, Alter.
Ja, ist das Bjarne Mädel?
Das ist Bjarne Mädel, oder? Nee.
Oh, da, Scheiße. Deshalb wollte ich gerade rausschicken und sagen, hol mal sofort Bjarne Mädel hier rein. Auf ein Bier oder dann hätten wir nochmal mit
Alter,
Bjarne Mädel.
Alter, der sieht wirklich aus wie der Tatortreiniger. Aber 1:1, also es ist nicht Bjarne Mädel, meine lieben Freunde, aber er sieht wirklich also 1:1 aus wie der Tatortreiniger.
Die Leute, die nicht wissen, wo wir gerade sind, wir befinden uns in der Astra-Stube. Die Astra-Stube zeichnet sich dadurch aus, dass wir zwei riesengroße Fenster haben, die Richtung Sternbrücke zeigen und wir eigentlich immer alles sehen können, was dort passiert, ja. Beziehungsweise die Menschen auch uns sehen können, was manchmal dazu führt, dass wir kurz ein bisschen abgelenkt sind, weil irgendwelche Menschen winken oder einen Gast
Das machen sie jetzt sehr häufig im Übrigen.
In letzter,
ne?
Zeit passiert, ja, das ganz häufig und dann gackern sie sich so leise in sich hinein.
Das sind Hauke und Daniel, die kenne ich.
Oh Gott, sind die alt.
So sehen die aus.
Ja, hab ich mir ganz anders vorgestellt. Das fällt mir zum Beispiel nämlich bei Olli Schulz auf. Ich habe Olli Schulz so lange auf dem Ohr und selten halt gesehen. Und immer, wenn ich eine Instagram-Story von ihm sehe oder Bilder von ihm sehe, dann erschrecke ich mich und denke mir, boah, Alter, bist du alt geworden. Ich meine, das ist ja ein natürlicher Prozess. Und das letzte Mal live habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Das ist schon richtig lange. Ich habe Olli Schulz lange nicht mehr live gesehen. Vor 20 Jahren auf dem Hurricane so gefühlt. Irgendwie hat er so 2006 nochmal Akustikgitarre. Das
ist Ewigkeiten
her. Noch gespielt hat und versucht hat, auf dem Hurricane halt abzuliefern und dieses Joke-Programm halt irgendwie gar nicht so funktioniert hat. Aber so ganz krass eigentlich, den halt so zu sehen. Ach, und doch. Zu denken, Alter, wie alt er ist.
Vor Corona haben wir noch gesehen bei Kampnagel. Sollte eigentlich zwei Shows spielen und die erste Show hatten wir zum Glück Tickets. Die zweite Show hat dann nicht mehr stattgefunden, weil er wohl keinen Bock mehr hatte. Keine Ahnung, was da passiert ist. Die wurde direkt gestrichen, obwohl sie ausverkauft war.
Ja.
Ja, ja. Und es war auch so semi-geil irgendwie. Das war alles irgendwie, weiß ich nicht, fand seine Songauswahl total nicht cool. Das war alles irgendwie so, warum spielst du das? Spiel einfach nochmal 3, 4, 5, 6, 8 Hits, die du hast, so dass die Leute halt auch mal ein bisschen abgehen. Das war ein schwieriges Konzert, tatsächlich. Aber er ist ja auch ein schwieriger Typ. So, ne? Wer das Hausboot gesehen hat, weiß, wie schwierig Olli Schulz sein kann.
Ja, ich hab's immer noch nicht gesehen.
Alter, dein Ernst oder was? Jetzt guck dir den Scheiß endlich
warum
an.
Warum muss ich mir das dann angucken? Da gibt's doch jetzt gar keinen Grund. Da bin ich erstmal erstens neidisch auf Finn Kliemann, weil der viel jünger, viel mehr gerissen hat.
Niemand muss neidisch auf fucking Finn Kliemann sein, Mann. Niemand. So, auf seine Freundin, die ist cool. Der folge ich auf Instagram. Seine Freundin ist super cool. Aber nicht er. Auf gar keinen Fall.
Aber ich weiß nicht, ich frage mich gerade, ob ich Olli Schulz eigentlich mag oder ob ich den nicht mehr mag. Das ist so eine Sache. Also ich mochte den sehr, als ich angefangen habe, Fest und Flauschig zu hören. Das ist so 4 Jahre ungefähr, ja. Und teilweise ging es in unserer Beziehung über den Podcast so, wo ich mir echt gedacht habe, Digga, du gehst mir auf die Eier, Alter. Und ich weiß nicht, wieso.
Das habe ich aber bei beiden gerade. Böhmermann wie Olli Schulz gehen mir bei dem Podcast halt hart auf den Sack. Also Böhmermann alleine in seiner Sendung, super, großartig. Also das Beste, was er, glaube ich, jemals gemacht hat. So die letzten Sachen vor der Sommerpause, auf jeden Fall. Aber der Podcast geht mir irgendwie ein bisschen auf den Sack. Die beiden nerven mich. Die sind irgendwie so, ich weiß es nicht. Die nerven mich. Ich höre es immer noch so, ne, aber das nervt mich.
Und wie viele HörerInnen fragen sich jetzt gerade, höre ich das jetzt eigentlich nur noch Astra Colada, weil ich das gewohnt bin, die zu hören? Gehen die mir eigentlich schon auf den Sack? Warum gehen die mir auf den Keks? Was mag ich zum Beispiel an Daniel nicht? Warum könnten dich Menschen halt zum Beispiel nicht mögen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum man mich nicht mögen kann. Du sagst mir doch die ganze Zeit, dass mich immer alle so nett und sweety finden.
Und ich bin auch vollkommen überrascht, wenn das
Menschen sagen. Da bin ich selber vollkommen überrascht drüber. Davon mal ganz abgesehen. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was weiß ich. Oh, apropos, ich hatte heute, habe ich das erzählt, dass ich heute ein Interview hatte? Mit einer Hörerin von uns
hatte
ich 2 Stunden 20 hat die gute Frau mich interviewt über irgendein Online-Tool und da ging es über, ich sage bestimmt was Falsches und sie denkt, ich habe nicht zugehört. Es ging um Punkrock und
okay.
um die Szene und um Bands und um den Club Astra Stube und um mich irgendwie und sie schreibt, wenn ich jetzt sage Masterarbeit, Bachelorarbeit, also irgendwas in die Richtung. Es hat auf jeden Fall was mit ihrem Studium zu tun und sie schreibt da halt ein riesengroßes Ding drüber und das dauert irgendwie ein Jahr, bis sie das fertig hat und sie hat mehrere Leute interviewt. Charles war auch dabei hier, unser Charles Engelking, unser Fotograf und die hatte mich halt über meine E-Mail-Adresse angeschrieben und die schrieb halt schon in dieser ersten E-Mail irgendwie so, ey, yo, moin, hast du Bock und keine Ahnung was und ich habe dann zurückgeschrieben, ich so, hey, hi, kennen wir uns? Weißt du, weil diese E-Mail so persönlich irgendwie geschrieben war, weißt du, so als würde ich sie kennen. Und dann schrieb sie halt zurück, oh nee, tut mir total leid, nee, wir kennen uns nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich, weil ich euren Podcast halt höre. Und das fand ich halt super, da habe ich ihr zurückgeschrieben, ist ja klar, ich hätte es auch gemacht, wenn sie es unseren Podcast nicht gehört hätte. Ja, aber das war ein sehr schönes Interview und das war total angenehm, mit ihr zu sprechen. Die war echt sweet und beim nächsten Podcast, den wir machen hier, werde ich auch genau wissen, was sie genau damit vorhat und das nochmal erzählen, weil das tut mir total leid, dass ich das gerade nicht kann, weil
aber,
ich muss.
Was ist so eine Frage gewesen, wo du gedacht hast, oh, das ist jetzt aber eine gute Frage?
Oh, da waren so viele dabei, also wirklich. Also eine zum Beispiel, sie hatte so eine Art Diagramm, in der Mitte stand Szene, also Punk-Szene und dann waren da so Kreise drumherum. Und dann sollte ich sagen, was mir einfällt, was in diese Zwischenräume der Kreise rein soll. Also was am nächsten an die Punk-Szene gehört, weißt du? Mhm. Und dann habe ich halt so das erste, was an die Punk-Szene ran muss, sind halt die Besucherinnen, so, ne? Und die und die Fans. Danach habe ich die Clubs gesetzt und dann erst die Bands, so, ne? Weil es gibt die Bands, dann gibt es die Venues, wo die Bands auftreten können und dann gibt es halt die Hörerinnen.
Ja.
Die das Ganze erst zur Szene machen. Das fand ich ganz interessant. Und, oh Gott, das waren so viele Fragen, ey. Jetzt überforderst du mich.
Das ist doch gar kein Problem.
Du
hättest aber natürlich auch reinsetzen können in die Kreise, zum Beispiel Ramones, The Clash.
Hätte ich auch machen können, ja, genau.
Du denkst aber sofort wieder als Veranstalter, ne?
Ich hab so ein bisschen als Veranstalter. Ja, nee,
ich
nee,
hätte,
nee.
Doch. Ich hätte zum Beispiel das so gemacht, dass diese Kreise, ich hätte da The Clash, Ramones, Sex Pistols zum Beispiel reingesetzt.
Ja, aber das hat ja nichts mit der Szene zu tun. Also eine Szene entsteht erstmal, durch die Band.
Oh, das finde ich interessant. Eine Szene entsteht erstmal durch die Band oder die Szene entsteht erstmal durch Menschen,
die Musik machen.
Nicht nur. Punk ist ja nicht nur die Musik, Punk ist ja auch ein Lebensgefühl.
Ja, aber wie ist das Lebensgefühl denn entstanden? Durch die Musik? Das war ja nicht. Das
auch.
Keiner hat gesagt, ja, so, ich bin jetzt Punk.
Nee, das nicht, aber auch durch die Mode. Ganz klar.
Ja, aber
klar,
das kam ja mit der Musik.
Das ist ja die Frage, was kam zuerst?
Das
die Mode
Ei
oder
das Huhn?
Das Ei oder das Huhn? Erst die Mode oder halt erst der rebellische Typ, der einfach gesagt hat, er ist der rebellische Typ und einer der rebellischen Typen hat einfach angefangen, Mucke zu machen.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ja. Ne?
Ja. Also. Es reicht ja nicht nur, dass die Musik da ist, sondern so eine ganze Gruppe von Menschen muss sich zu etwas hingezogen fühlen. Genau. Wie entsteht eigentlich eine Szene? Aber ich finde, das ist eine interessante Herangehensweise. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, alles gut. Und dann hat sie noch gefragt, ob es im Punk halt mehr Frauen geben sollte. Auf jeden Fall ja, definitiv. Oder ob es einen Männerüberschuss gibt im Punk, was ich total finde. Also bei den Bands jetzt halt auch und beim Publikum. So, weil ich finde schon, bei Punk-Bands hast du auf jeden Fall ein höheres männliches Publikum als Frauen.
Was mich jetzt interessieren würde, wäre der Gedanke, wie war es denn damals in den 80ern? Weil Punk ja auch irgendwann so ein bisschen, naja, Punk war jetzt schon ein Szene-Ding, wo sich halt auch viele Jugendliche halt zugezogen gefühlt haben. Und ich glaube auch, dass da der Frauenanteil früher wesentlich höher gewesen ist als heute.
Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht.
Aber wie entsteht eine Szene?
Ja, für mich immer noch, es gibt Musik, es gibt ein Musikgenre und dann kommen HörerInnen und finden das gut. Und dann gibt es irgendwie die Clubs, wo sie live spielen können. Aber im Endeffekt finde ich, dass das Wichtigste für eine Szene sind halt die Hörerinnen und die Besucherinnen von diesen Sachen. So.
Ja.
Also das fand ich zumindest so.
Ich glaube, es muss immer einen Ort geben oder es muss Orte geben, wo sich Personen sammeln können, die dann sagen, ich gehöre zu einer Schublade, wenn man es jetzt mal so arg runterbricht.
Ja.
Also Gleichgesinnte.
Ja, ja.
In diesem Ort treffen sich Gleichgesinnte und dann ist so Musik oder Kunst vielleicht auch einfach nur das on top oder ja, der Grund auch, ja.
Naja gut, aber du sagst ja nicht zum Beispiel, ich bin Emo. Weißt du, du sagst ja nicht, ich bin Emo, ohne vorher irgendeine Emo-Band gehört zu haben. Das ist doch Quatsch. Das sagst du doch nicht.
Mit 21 habe ich das gemacht. Also mit 21, als ich noch so frisch in dieser Emo-Phase drin gewesen bin,
du hast nie eine Emo-Band gehört und hast gesagt, ich bin jetzt Emo?
Ich habe, glaube ich, zuerst Sachen gehört, die... nee. Bei mir kam erst der Klamottenstil und dann kam...
Aber wo hast du den Klamottenstil denn her?
Den Klamottenstil, der hat sich einfach irgendwie so entwickelt aus dem, was ich halt gesehen habe. Also aus dem, wie manche andere Leute rumliefen, was gerade irgendwie bei MTV für Kids halt rumgelaufen sind. Ich habe, glaube ich, ich sah schon Emo aus, bevor ich The Used gehört habe.
Okay, das ist
das kam, das hat sich so aus diesem ganzen Metal-Ding hat sich das entwickelt. Wobei ich jetzt sagen muss, als ich diese Metal-Phase gehabt habe, das lag dann schon an den Nuklear-Ablass, dass ich irgendwie mit 14, 15 ganz viele Metal-Bands gesehen habe, die in dem abgebildet gewesen sind und gedacht habe, okay, ich brauche auch irgendwie lange Haare, schwarzes Totenkopf-T-Shirt und Nietengürtel und das ist ja gar nicht mal so weit weg von dieser Emo-Phase gewesen. Aber ich habe mir niemals Kajal drauf gemacht.
Nee, das habe ich also.
Ja. Aber ich habe diese abgeschnittenen Handschuhe gehabt.
Oh Gott.
Und Stulpen an den Armen.
Ach, bitte. Hauke.
Was denn?
Das wird auch nicht besser.
Ey, komm. Es gibt Fotos auf deiner Seite, wo du versuchst, halt irgendwas wie ein Iro auf dem Kopf zu tragen.
Es gibt Fotos auf meiner Seite, wo ich ein Iro habe? Nee.
Was ist denn das mit deinen Haaren? Da gibt es irgendwo eine Seite, wo ich dann halt so Haare so...
Alter, das war auf dem Dockville, da war ich ultra, das ist das, wo ich auf dem Dockville bin, die Kippe im Mund habe und ein Jupiter Jones T-Shirt.
Ja, genau.
Da bin ich morgens aus dem Zelt rausgegangen und sah aus wie ich bin gerade aufgestanden, dann sieht das halt so aus.
Ach so, ich dachte, das wäre so ein Zustand für dich
von dir
gewesen.
Tut mir leid. So rennst du doch nicht auf dem Dockville rum. Also schon, kann man machen, aber nee, das war einfach morgens aufgestanden, einmal so durch die Haare gegangen und dann standen die Dinger halt. Und dann war ich auch noch betrunken und dann macht man davon ein Foto. Nee. Nee, auf jeden Fall war dieses Interview sehr cool und das hat total Spaß gemacht und das fand ich sehr schön, dass sie dann über unseren Podcast dann irgendwie an mich reingetreten ist. Fand ich gut. Das war schön.
Hast du Props bekommen für den Podcast?
Ja, sie mag unseren Podcast. Sie findet ihn gut.
Das ist gut. Wollen wir eine kleine Pause machen?
Wollen wir nicht einfach weiterreden?
Wir können auch einfach weiterreden, wenn du möchtest. wenn du was hast. Bin ich ja immer hart mit dabei. Ich habe gerade so Knieprobleme.
Warum?
Ich glaube, das liegt daran, durch dieses ganze Sport und Laufen und aggressiv sich irgendwie auf der Straße bewegen, tanzen vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ah, das tut alles gerade so weh. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das ist so, glaube ich, diese Altersbeschwerden, die jetzt halt langsam kommen, so mit 39.
Das habe ich zum Glück noch nie gehabt. Also.
Nee, du machst ja auch keinen Sport.
Nee, stimmt.
So, aber das Knie, das ist echt wie ganz... Da muss ich hart mit kämpfen, auch gerade mit dem Seitan-Döner, den ich halt gerade gegessen habe. Ich habe so einen ultra leckeren, was ich auch sehr empfehlen kann, der Seitan-Döner vom Schanzendöner.
Mhm.
Das ist der beste Schanzendöner, den Sie hier heutzutage bekommen können. Ansonsten, ja, ich bin ein bisschen pissed so. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen kann, mache ich einfach trotzdem, ist mir doch scheißegal. Weil wir haben gerade am Freitag so ein Mini-Release gehabt. Wir haben wieder so eine Midnight-Session gemacht mit Tina... Angelina von MyToo und Karl, das sind drei KünstlerInnen und einer Jazz-Kombo, die heißt, ein Jazz-Trio, die heißt New Jazz Avenue. Wir haben halt unseren Song Liebe, Freiheit, Sehnsucht irgendwie in einer Swing-Version fertig gemacht. Und dann merkt man auch, wie dieses Musiksystem halt langsam richtig fickt. Weil man braucht ja immer einen Vertrieb. Mhm. Also wenn Menschen da draußen sind, wie funktioniert das eigentlich mit der Musik? Ne? Oder vielleicht funktioniert das eigentlich auch mit eurem Podcast? Ne? Was muss ich eigentlich da machen, dass das bei Spotify gezeigt wird und so? Und im Grunde genommen hat man meistens eigentlich ein Label und das Label schickt dann das Produkt Musik an den Vertrieb und der Vertrieb sorgt dafür, dass zum Beispiel Spotify oder Deezer oder Apple Music das angeliefert bekommen. Und dann kann der Vertrieb zum Beispiel auch noch sagen, darum geht's, bitte packt es da in diese Playlisten mit hinein, es würde total cool sein. Das muss Spotify nicht unbedingt tun, aber so ein Vertrieb kann auch schon ein bisschen was dafür machen, weil sie ja möchten, dass das halt auch genutzt wird und verkauft wird, damit da halt was passiert. Und wir haben dann so gemerkt, dass unser Vertrieb da überhaupt nichts für gemacht hat. Gar nichts. Wenn du bei einem großen Vertrieb bist, musst du 4 Wochen vorher anliefern, weil die ja so unfassbar viel zu tun haben.
Ja.
4 Wochen musst du es vorher anliefern. Du brauchst ein Single-Cover, einen Beschreibungstext, dann brauchst du einen Spotify-Pitching-Text, damit der gepitcht wird, der Song. Pitchen heißt sozusagen, da steht halt drauf, liebe Spotify, wir glauben, dass dieser Song total gut in die und die Playlist hineinpassen würde, weil der Song das und das aussagt. Mega geil, alles free.
Klare Kante Playlist.
Klar, zum Beispiel. Damit der Spotify genau weiß, oh, wenn wir da reinhören, aha, dann weiß der Spotify Playlist Pitcher, das kann ich mit dem Song machen, das kann ich mit dem Song machen. Das musst du halt anliefern. Und wirklich, der Vertrieb hat es geschafft, 2 Tage vorher erst diesen Pitch starten zu lassen, wo Spotify, es gibt ja auch Spotify for Artists, das ist sozusagen die Seite für die KünstlerInnen, damit sie schauen können, ne, wie das halt gerade mit ihren Songs halt so läuft, wurde halt auch erst 1,5 Tage vorher erst auf unserem Artist-Profil gelandet ist. Es hat überhaupt gar kein Pitch stattgefunden und der Vertrieb ist normalerweise dafür zuständig. Und das heißt wiederum, dass dieses Single-Release, da habe ich auch nichts Großartiges von erwartet, aber du hast dann überhaupt gar keine Reichweite. Der Algorithmus weiß überhaupt gar nicht Bescheid, dass das Ding halt läuft. Das ist halt einfach so, als wenn du die Salami in die Höhle wirfst.
Nee.
So, da passiert halt nichts. So, und das ist halt das, was mich gerade richtig anfängt, was mich richtig nervt. Und je größer der Vertrieb, ne, desto mehr kann der halt auch sagen, so, ja, ist mir doch egal. Da kannst du halt als Künstler überhaupt nichts machen.
Einen anderen Vertrieb suchen kannst du machen.
Du kannst natürlich einen anderen Vertrieb suchen. Aber das ist ja wiederum das Problem, dass halt, wenn das Label, auf dem du halt bist, einen Vertrag mit dem Vertrieb hast, hast du
ja
auch gleichzeitig einen Vertrag mit dem Vertrieb. Da kannst du ja noch nicht mal sagen, ja, so wie bei Werder Bremen, die gestern, oder wenn ihr das halt hört, vor 4 Tagen gegen Osnabrück 2-0 verloren haben und auf dem DFB-Pokal raus sind, hier so, hier Trainerwechsel. Das kannst du halt einfach gar nicht machen. So, und ich muss irgendwie gucken, dass ich meine Motivation am Laufen halte und weiß halt gerade nicht, wie das gehen soll. Weil du hast nämlich das Gefühl, dass du auf einmal, dass du mit Leuten da zusammenarbeiten, die dein Produkt halt nicht wirklich ernst nehmen.
Und nicht verstehen vielleicht auch.
Nicht verstehen.
Aber das Thema hatten wir schon mal.
Das hatten wir definitiv schon mal. Aber hatten wir das ja auch hier im Podcast?
Nee, das hatten wir beide privat, aber ich finde das gut, dass du das ansprichst, aber dann kann ich ja mal sagen, an alle Hörerinnen da draußen, tut mir doch einfach mal einen Gefallen. Geht doch einfach mal auf YouTube oder geht auf Spotify und packt diesen Song, den es bei Oatville auf der Spotify-Seite gibt, packt den doch einfach mal in eure Playlisten rein, die ihr so habt, weil das hilft nämlich auch tatsächlich. Und hört diesen Song noch einfach mal. So. Und teilt diesen Song von mir aus auch gerne mal über Instagram oder über Facebook, weil es ist ja so, je mehr Leute diesen Song hören und je mehr Leute diesen Song halt pushen, ne, desto weiter geht das dann ja halt auch eventuell vielleicht nach oben. Also sagen wir doch einfach mal unseren Hörerinnen, das können wir machen. Wir erwarten ja nie viel von euch. Wir erwarten ja wirklich nur, dass ihr uns zuhört. So, wir haben euch noch nie um irgendwas gebeten und jetzt tun wir das mal. Oder ich tue das. Hauke würde das nicht machen, das ist Hauke zu blöd. Mir ist es nicht zu blöd. Pusht doch einfach mal diesen Song. Geht auf YouTube, holt euch den Link, schmeißt den bei Facebook einfach mal rein und postet den oder bei Insta.
Ich glaube, da könnte man auch generell mehr drüber sprechen. Das geht gar nicht um unseren Song, sondern es geht halt generell um kleine KünstlerInnen, die ihr halt hört, Bands, die ihr halt hört, wo ihr Songs auf jeden Fall gut findet und wo man auch häufig vergisst, halt einfach trotzdem mal ein Like dazulassen.
Likes sind ganz wichtig, Leute.
Jedes Herz, jedes grüne Herz, wenn ihr auf Speichern drückt oder jedes Mal, wenn ihr eine Playlist habt und den Song halt in eure Playlist hinein drückt, entsteht da etwas, wo der Algorithmus sagt, oh, da ist Interesse an diesem Song. Und wenn ihr das bei diesen kleinen Bands macht, ist das super cool, weil die krebsen halt alle so bei 15.000, 20.000, wenn überhaupt, monatlichen HörerInnen und werden relativ schnell wieder vom Algorithmus zurückgestuft, weil der sagt sich dann, oh, verdammt nochmal, hier, Ruff Gamora hat eine neue Single rausgebracht.
Das hören 50 Millionen Menschen.
Das hören 50 Millionen Menschen gleich am ersten Tag. Ne, der kleine Österreicher. das kann ich ja auch nicht verstehen, ne? Dass Menschen das einfach so absolut wahrnehmen, dass ein Song innerhalb von 24 Stunden 50 Millionen Mal gehört werden soll. Klar. So, aber der sieht das dann, ne? Das gibt ja dann in den Algorithmus rein und dann wird dieser Song halt wieder hochgepusht. Aber es ist halt auch einfach, das sind ja halt einfach nur kleine Peanuts, die du halt machen kannst. Also es hilft halt ungemein, wenn ihr das macht, aber im Prinzip muss eigentlich die Industrie dafür sorgen, dass jetzt nicht genau das Gleiche passiert, was am Ende der CD-Ära, wie heißt das?
Ära-CD.
Ära, genau, Ära-CD, was da halt passiert, dass die kleinen Bands halt noch viel weniger verdienen und die großen alles um Herbert Grönemeyer und Max Giesinger herum, Vincent halt Weiß. Vincent Weiß herum, sich halt die Taschen halt voll machen. Weil er leidet halt einfach so sehr die Vielfältigkeit. Und es ist mir halt auch wieder aufgefallen, du produzierst ja auch für Spotify anders, als dass du, wie in der Zeit, als damals halt Musik als Platte erschienen ist. Das merke ich halt auch an uns außen. Das kotzt mich, ich kotze mich auch selber dadurch richtig an. Weil wir waren auch schon wieder im Studio und früher war es halt so, ja, machst du die 3:30 bis 4 Minuten für einen Radiosong und jetzt ist es halt so, boah, der Song geht jetzt schon 3:20, das ist schon voll lang eigentlich. Und du denkst gar nicht mehr im Sinne von, ist das jetzt ein cooler Song oder ist das nicht ein cooler Song, sondern erfüllt er gerade
die Zeit, zeitliche Ebene.
Erfüllt er gerade die zeitliche Ebene, erfüllt er gerade auch die Zeit, also die Zeitgeist oder eine Zeitgeistproduktion. Das ist ganz schwierig. Wir befinden uns da gerade, oder ich befinde mich da gerade auch mit den Jungs zusammen, wir haben schon über 90 Songs miteinander geschrieben. Wir befinden uns gerade in so einem Punkt, wo wir uns wieder, glaube ich, noch neu setteln müssen, um mal zu sagen, wie klingen wir eigentlich, nachdem wir eine neue, ja geil, dass du eine Capri-Sonne hier so, Capri-Sun.
Entschuldigung, das ist eine Capri-Sonne, falls ihr es gerade gehört
habt. Also, kannst du es nochmal anhören?
Ah, Kirsche. Und ich weiß gar nicht, warum sich alle über diesen Papier Strohhalm aufregen. Klar, das ist nicht so geil und klar, der pappt halt irgendwie so ein bisschen, aber dass es Leute gibt, die deswegen jetzt keine Capri-Sonne mehr kaufen, seid ihr alle total geisteskrank?
Ich glaube, man könnte sie doch eher über die Alu-Verpackung aufregen.
Ich wollte gerade sagen, redet doch eher über die Alu-Verpackung auf, so, weil die wird niemals verrotten. Die kann ich hinschmeißen, die sind 20 Jahre noch hier. So, sorry.
Im Bauch eines Blauwals.
Ja, im Bauch eines Blauwals.
Im Bauch eines Blauwals. Nee,
aber macht das ja mal. Hört euch mal den Song an, teilt den, lasst da mal ein grünes Like da. Wir haben nie was von euch verlangt, jetzt verlangen wir was von euch. Apropos verlangen, ich war gestern im Kino.
Und da gab es im Sexkino.
Nein, ein richtiges Kino. Wir waren im richtigen Kino in Mundsburg.
Und hast du dir The Suicide Squad angesehen?
Den habe ich mir angeguckt.
Habe ich auch nämlich gemacht.
Voll geil. Super irre, total absurd, witzig, sarkastisch. Der Hai ist der Hammer, nom nom, ich meine, entschuldige bitte, so dieses Wiesel ist auch super absurd, hat leider für meine Verhältnisse zu wenig mitgespielt, muss ich sagen. Ich hätte das geil gefunden, wäre das Wiesel noch ein bisschen mehr aufgetreten. So.
Viel zu wenig Screentime.
Ja,
viel aber zu wenig Screentime. James Gunn hat sich mal wieder vollkommen ausgelebt.
Vollkommen,
ja. Das ist der Regisseur, der auch die zwei Teile von Guardians of the Galaxy gemacht hat.
Und das merkt man auch.
Und er hat es nur gemacht, weil der erste Suicide Squad ja so dermaßen abgekackt ist, in der Kritik und hat auch in den Zuschauerzahlen, dass er gesagt hat, er möchte gerne vollkommene Freiheit haben und hat sich das schriftlich geben lassen, dass er alles machen darf, was er möchte.
Und das war super, dass er das gemacht hat. Die Musik war super geil in dem Film. Der Soundtrack ist der Hammer, auf jeden Fall, ist großartig. Quinn ist einfach die coolste. So, sorry, ich meine, wie verrückt muss man sein, so, weißt du? Hat mich total geflasht, fand ich total geil. Schön brutal, schön viel Splatter-Blut-Scheiße und so. Der Endgegner sah einfach aus wie der Seestern bei SpongeBob. Sie haben es zum ersten Mal gesehen, ist so geil. Der Seestern von SpongeBob, wie abgefahren ist das denn bitte? Ich fand ihn super, wirklich.
Und also, wie heißt dieser ziemlich coole schwarze Schauspieler, der
die Predator-Maske aufhat, wo du denkst, er ist ein Alien?
Der ja,
sieht, ja. Ja, Mann, keine Ahnung.
Wie heißt denn der Dude nochmal? Ich finde ihn super. So fantastisch. Ja, ja. Hier im Barik wollte ich schon gerade sagen.
Nee, der ist es nicht. Auch nicht Till Schweiger und die Schweighöfer. Reichen wir nach. Was aber schrecklich war, ich war dann, also wir waren ja das erste Mal im Kino seit überhaupt Corona. Ne? Also es ist ja echt lange her. Und es war auch alles okay, so kinomäßig. Es war nur ultra, ultra warm. Die Luft war super schlecht, muss ich sagen, im Kino wie draußen, wo du dir halt deine Getränke und so geholt hast. Und wir haben uns dann eine Riesenportion Nachos, zwei und Popcorn geholt und keine Ahnung. Und ich habe meine Popcorn, meine Nachos gegessen und ich gucke so nach links und denke so, warum ist denn meine Frau nicht so viele Nachos? Sie wollte unbedingt Nachos haben, so. Und irgendwann war ich fertig mit meiner großen Packung, ich glaube schon 20 Minuten, nachdem der Film überhaupt angefangen hat. Und dann guckte sie mich an und sagte so, willst du meine Nachos haben, die schmecken scheiße? Ich so, klar, gib her. So, hab die probiert, die schmecken wirklich scheiße. Und ich so, hä, wieso schmecken die denn so komisch so? Und ich so, ja, komm, ich hole neue. So, dann bin da ich
waren halt. Waren es gar keine Nachos.
Doch, es waren Nachos. Es waren aber neue Nachos. Die haben ihre Nachos gewechselt. Und das sind jetzt so Nachos, wo innen drin noch so Punkte sind. Also sind irgendwelche Gewürze oder so sind da drin. Und die haben einen ganz komischen Geschmack. Und ich dann dahin, und ich wusste das halt nicht mit den neuen Nachos. Und ich dahin, ich so, sorry, die Nachos schmecken scheiße. Und sie guckt mich an, hä? Ist ja, die schmecken scheiße. Die schmecken nicht so wie die anderen. Und die sehen auch komisch aus. Und sie so, ja, wir haben neue Nachos, dann haben sie noch alte Nachos bekommen und das sind die neuen. Ist so, ja, die schmecken nicht. Und sie guckt mich an, ja, und jetzt? Ich so, dann möchte ich entweder mein Geld zurück oder ich möchte die alten Nachos noch haben, falls sie die haben, so. Ja, da muss ich gucken. Dann ging sie halt irgendwo nach hinten und kam dann wieder. Nee, also in der großen Packung nicht, aber in den kleinen Packungen haben wir die noch. Also in der kleinen Variante. Ich so, naja, dann packen sie doch einfach zwei kleine zu einer großen zusammen. Ist das machbar? Und sie so, ja, ist so cool, dann mach das doch einfach so. Und die war halt ultra verwirrt. Und dann auf einmal hinter mir so ein Typ so, hast du auch diese komischen Nachos gegessen? Und ich so, die schmecken richtig scheiße. Ich so, hier ist noch einer, der die scheiße findet. Vielleicht solltet ihr euch nochmal überlegen, eure alten Nachos wiederzuholen.
Wo ist denn dieses große Nacho-Problem? Im Sinister oder im Cinemax?
Was ist das denn, Mundsburg? Mundsburg ist...
Sinister.
Sinister. Nee, Sinister heißt das nicht.
UCI.
UCI, genau. Ja, UCI. So, die haben auf jeden Fall jetzt ein Nacho-Problem.
Das UCI in Mundsburg hat ein Nacho. Und wenn das UCI in Mundsburg ein Nacho-Problem hat, dann hat bestimmt das UCI in ganz Hamburg ein Problem, weil die ja alle Großbestellungen halt machen. Ja,
und das kann nicht sein, das ist kacke. Aber es gab schöne. Das ist
ein bisschen wie bei AstraZeneca und BioNTech und bei Moderna. So, da habt ihr sozusagen die AstraZeneca der Nachos abbekommen. Ja. Oder eigentlich vielleicht dann auch Johnson & Johnson.
Oder Johnson & Johnson, ich wollte gerade sagen. Ja, war das nicht geil, aber es gab schöne Trailer. Ich habe zum ersten Mal den Dune-Trailer gesehen. Großartig. Ich glaube, es wird so ein bisschen wie Game of Thrones, nur ohne Sex. So, auf jeden Fall. Sehr viel Intrigen, sehr viel Yay und so. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und neben uns, also andere Reihe rechts, saßen halt so zwei Nerds. So richtige DC-Nerds. So. Und die haben halt während der ganzen Vorplänkelei im Kino nur gelabert über Fortnite und irgendwie Crossplay und weiß ich nicht.
Cosplay,
Entschuldigung. Und der ist mir so auf den Sack gegangen, so. Und ich hab gesagt, fängt der Film an und der quatscht immer noch, so. Dann hau ich ihm meine Cola-Dose, also meine Cola-Packung an den Kopf. Ich hasse ja nichts mehr, als im Kino, wenn Leute quatschen. Ne? Da ist vorbei. So, da ist wirklich, dann brennt mir der Hut. Kann ich nicht haben. Ich bezahle halt nicht, um den Mann rechts neben mir oder die Frau rechts neben mir quatschen zu hören. Geht nicht.
Also alles in allem, wenn ihr einen, ist der ab 18?
Nee, ab 16.
Wenn ihr einen erwachsenen Superheldenfilm sehen wollt, wo ganz viel Blut fließt, wo ihr ein bisschen lachen wollt, dass aber trotzdem immer noch so ein bisschen der DC-Spirit rüberkommt und nicht so dieses weichgewaschene Marvel-Feeling, dann könnt ihr euch mal The Suicide Squad gönnen. Ansonsten hätte ich für dich noch ein Amazon-Original.
Sag nicht The Boys, bin ich dabei.
Ich weiß, ich wollte es nicht, aber wenn du The Boys gut findest.
Ja, mega.
Auch eine Superhelden-Serie, wo es darum geht, dass was machen Superhelden eigentlich, wenn sie nicht gut sind, sondern wenn die halt alle ein dickes Problem haben. Gibt es eine Comic-Serie?
Und bin ich raus, brauchst du gar nicht weiter erzählen, bei Comic bin ich raus. Ich schaue mir nichts Comic-artiges an. Es sei denn, es ist irgendwie die Glücksbärchen oder sowas oder die Raccoons, aber.
Nee. Darf ich kurz aussprechen, um dir das zu erklären? Ja. Und dann kannst du überlegen, ob du es vielleicht geil findest oder ob du nicht geil findest. Hast du damals The Amazing Spider-Man gesehen?
Nein.
X-Men?
Nein.
Gar nichts in dem Zeichentrickstil der 90er Jahre. Nein. Es gibt nämlich eine total gute Serie, die heißt Invincible.
Ja, habe ich mir den Trailer angeguckt und sofort ausgemacht, weil ich scheiße finde.
Ist wahnsinnig gut.
Sagt mir jeder so und ich komme damit. Beste
Serie, die ich seit langer Zeit wieder gesehen
habe. Glaube ich sofort. So, also wer auf sowas steht, aber du musst halt auf Zeichentrick stehen. So,
man muss auf die Zeichentrickfilme der 90er Jahre stehen.
Das tue ich nicht.
Sie ist super erwachsen, sehr brutal, unfassbar witzig, sehr emotional. Der beste Soundtrack, den ich seit langem in einer Serie gehört habe. Invincible. Ein Amazon Original.
Bin ich dann leider raus. So, bleib ich lieber bei The Boys. Und das ist auch cool, weil das habe ich nämlich angefangen irgendwann, habe es aufgehört, ich weiß gar nicht warum. Und habe es jetzt wieder angefangen. Und das Schöne ist, dass ich jetzt noch drei Staffeln, also es gibt ja drei Staffeln, und dass ich diese drei Staffeln vor mir habe. Und das finde ich super.
Bin ich jetzt. Du hast ja dann auch ab Oktober wieder ein bisschen mehr Zeit.
Boah, ich habe schon, meine Liste ist schon voll. Ich fange auf jeden Fall wieder Fringe an. Hm? Hast du Fringe gesehen?
Nein.
Echt nicht?
Nein.
Großartige Serie. Also die ist ja wirklich schon älter. Und unglaublich geile Science-Fiction, mehrere Welten-Geschichte. Serie. Wahnsinn. Auf jeden Fall großartige Serie. Lost werde ich mir noch mal reinziehen, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was da noch so kommt.
Falls der Lockdown... Aber was machen wir denn dann?
Wenn der Lockdown kommt?
Wenn der Lockdown kommt. Wenn der nächste Lockdown kommt.
Ey.
Wenn der nächste... Was denkst du? Wenn der nächste Lockdown kommt, bist du dann noch Veranstalter? Oder kann ich mir vorstellen, dass Daniel Hüttmann denkt so, okay, alles klar, ich suche mir einen neuen Job
im... Dieses Jahr noch nicht.
Im Impfzentrum.
Dieses Jahr noch nicht.
Dieses Jahr noch nicht?
Nein.
Wie lange, meinst du, könntest du das noch aushalten? Ich meine, das sind ja einfach eigentlich fucking 2 Jahre dann.
Ja, ja.
Die eigentlich ausgesetzt werden in deinem Leben und du deinen Job nicht mehr weitermachen kannst.
Das ist
halt verdammt viel.
Ich habe mir bis nächstes Jahr März Zeit gegeben.
Und was machst du dann?
Weiß ich nicht.
Weißt du noch nicht?
Nee. Darum mache ich mir im Januar oder wahrscheinlich Gedanken.
Okay.
Ich kann es dir nicht sagen, wirklich nicht.
Das sind ja so unfassbar viele Veranstalterinnen gerade draußen, die sich genau das Gleiche fragen. Clubbesitzer, Gastronomen, wahrscheinlich Gastronomen auch noch eher als Clubbesitzer, also Kneipiers.
Ja.
Was dann wohl wäre? Wie viele Bars dann wohl dicht machen? Wie viele Clubs dann wohl dicht machen? Das ist ja irgendwie so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge, weil ja auf der anderen Seite so ganz viele VeranstalterInnen, die noch am Start sind und BookerInnen, die ja noch am Start sind und Bands sind, ja glauben, ab 22 wird dann richtig fett getourt. Aber dann gibt's ja überhaupt gar keine oder gar nicht mehr so viele Läden, wie man eigentlich glaubt.
Vor allem gibt es auch gar nicht mehr so viele Crew-Leute. Das hatten wir letztes Jahr beim letzten Podcast ja schon, dass es gar nicht mehr so viele, wahrscheinlich nicht mehr so viele Crew-Leute gibt, die überhaupt arbeiten können. Weil die sich alle einen 9-to-5-Job gesucht haben und sich denken, warum soll ich jetzt nochmal wieder in die Veranstaltungsbranche reingehen?
Und vielleicht auch Gefallen daran finden.
Und auch Gefallen daran finden, auf jeden Fall, klar.
Das ist, man muss sich auch bei dem Musik machen. Ich habe mich dazu hingezwungen, Musik zu machen. Das ist total blöd, das so zu sagen. Weil eigentlich haben alle gefragt, geil, jetzt könnt ihr ja nicht wieder spielen. Wie fühlt sich das an, wieder vor Leuten zu spielen? Und da mochte ich halt niemand zu sagen, so, oh, eigentlich habe ich keinen Bock. Also, weil ich, glaube ich, auch vergessen habe, was ich daran so toll gefunden habe. Mhm. So, wenn man es dann macht und wenn man wieder drin ist und das so zweimal gemacht hat, dann ist das wiederum, dann ist es, alles klar, ich verstehe, deshalb machen wir das. Aber dieses, Dann so kurz vor Gig, dann so vor den Leuten und dann siehst du halt der Regen, der kommt dann runter und die Menschen mümmeln sich da so auf so halbnassen Stühlen und dann denkst du halt echt so, oh krass, jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass die jetzt einen guten Abend haben. So, dann denkst du halt, also, was mache ich hier eigentlich? Jetzt bist du wieder der Kasper von Dienst und wie kriegst du die, was machst du halt einfach? Aber wenn du die dann hast, dann ist das wieder geil. Aber vorher war es halt echt, boah, ätzend. Und auch beim zweiten Mal war es noch schlimmer. Da habe ich, beim ersten Mal habe ich gedacht, so, oh, eigentlich kannst du auch wieder Pause machen. Und dann war es dann doch wieder schön, beim zweiten Mal auf die Bühne zu gehen und so dieses Gefühl von einer Mini-Tour, so ein Weekender zu haben. Das war eigentlich ganz nice. So am Ende ging es mir dann doch relativ gut. Aber ich weiß nicht. Das muss kontinuierlicher kommen, damit ich das wieder geil finden kann.
Weil
ich
du merke, brauchst wieder eine Tour. Das ist einfach das Ding. Du brauchst wieder eine Tour.
Na, keine
7
Tour,
Tage, 10 Tage, doch.
Ja, aber eher so ein kontinuierliches. Ich weiß halt, im nächsten Monat bin ich 4-mal auf der Bühne. Im nächsten Monat bin ich 10-mal auf der Bühne. Im nächsten Monat kommt das Festival oder das Festival, kommt die Veranstaltung. Und man kann sich drauf einstellen. Man ist nicht so gezwungen, so irgendwo zwischendurch Proben einzubauen. Haben die Mitmusiker überhaupt Zeit? Mhm. Das ist ja noch wieder was ganz anderes. Ich meine auch, wie viele Solo-selbstständige Musiker hängen gerade auf der Straße rum oder machen andere Jobs, weil sie überhaupt keine Anfragen mehr haben oder halt total ausgebucht sind, weil so wenig da sind und du kriegst gar keine Backing-Musiker mehr halt gerade ran und denkst du, okay, scheiße, wie mache ich das jetzt eigentlich? Spielen wir ein Akustik-Set oder spielen wir kein Akustik-Set? Es ist halt einfach, und dann alles ist so umständlich, du kannst halt nicht richtig proben, du bist überhaupt gar nicht mehr so eingespielt und so geil, wie man vorher gewesen ist. Es ist super ätzend, super anstrengend. Du vergisst halt Sachen, die vorher total klar waren. Wie ist denn das mit dem Bus, mit dem Einladen? Diese ganzen strategischen Wege, die man sich halt irgendwie über Jahre halt angebaut haben, gehen dann erstmal flöten. Also das ist so, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, 22 ist so, als wenn ich wieder anfangen würde, so richtig eine Band zu machen. Mhm. Wie so ein Neuanfang. Aber du bist halt mit der gleichen Band halt unterwegs. Ja. Aber es fühlt sich wieder an, du musst ja alles wieder irgendwie im Prinzip wieder neu aufbauen und gucken, ob das denn funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Das ist
das wird so sein.
Ja.
Auf jeden Fall.
Da ist die große Frage, ist man dafür zu alt oder ist man dafür nicht zu alt? Und dann sind wir schon wieder bei Element of Crime.
Apropos Element of Crime, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das Konzert schon vorbei. Diesen Mittwoch, also übermorgen, heute ist Montag bei uns.
Jetzt machst du Werbung für eine Veranstaltung, die schon längst vorbei ist?
Nee, ich mache keine Werbung. Ich sag einfach nur, dass ich Mittwoch zu Wiebusch Ullmann Bosse gehe.
Ach so, okay. Das klingt aber so gerade. Hey, wenn ihr Bock habt, diesen Mittwoch.
Es ist ja eh ausverkauft. Es gibt eh keine Tickets mehr. Und ich habe durch mein wunderbares Aussehen und meinen wunderbaren...
Du hast einfach das Netzwerk...
Genau, ich habe das Netzwerk ausgenutzt, um da Tickets zu bekommen. Und ich habe jetzt sehr viele... Instagram-Stories gesehen von Ketka, wo Leute, die halt verlinkt haben und Videos aufgenommen haben. Und das Witzige ist, dass immer mehr Bosse-Songs dort vertreten waren als Ketka oder Ullmann-Songs. Das fand ich schon sehr, sehr verwirrend. Die aber trotzdem cool waren, weil die drei stehen halt auf der Bühne und singen halt ihre Songs auch zu dritt. Mhm. Was total geil ist, was mega cool ist. So. Aber ich glaube halt, dass also meine Theorie ist, dass bei diesen Konzerten 70% Bosse-Fans sind. Und 30% dann halt Ketka oder Ullmann-Fans, weil die Tickets waren ja bei allen Shows super schnell weg. Hamburg war ja nach 3,5 Minuten ausverkauft. So. Und das liegt daran, weil die Bosse-Fans noch ein bisschen jünger sind und total fit in diesem Online-Kauf. Weißt du, die wissen halt ganz genau, wann sie klicken müssen, wann sie da sein müssen, wenn so ein Ding um 10 Uhr anfängt oder so. Weißt du, das haben die halt drin. So. Aber ich sag mal, die Ketka und die Ullmann-Fans sind halt ein bisschen älter und ein bisschen gediegener.
Das, so alt glaube ich die alt nicht.
Ich glaube,
die
aber sind trotzdem, auch
teilweise genauso alt wie die Bosse-Fans.
Ja,
die sind aber, halt bloß, der Bosse macht das nämlich ganz geschickt. Der Finger, der bewegt sich die ganze Zeit, um zu sagen, ich habe recht. Die Bosse-Fans sind nämlich die Fans, die halt auch wissen, wie man mit Instagram umgeht. Was du ja schon gesagt hast, die sind digital total
fit.
Aber die machen ja auch alles, was Bosse-Fans posten, egal ob das jetzt irgendwie lustiger Strandspaziergang mit dem Hund ist oder drunter legst du halt irgendwie Paradies als Song oder irgendwie so ein harter Zungenkuss mit Sunnyside, so die legen das ja alles unter, das repostet er ja. Mhm. Das heißt, die sind ja total into it, so etwas zu machen. Das macht der Wiebusch ja gar nicht.
Ja, ja, klar,
das macht TSU, man ja, den interessiert das erstmal einen Scheiß, wenn irgendwelche Instagram-Stories mit deren Songs unterlegt sind.
Ja, ja.
Deshalb glaube ich erst, es sind 50% Grand Hotel von Klee-Fans und 50% Bosse-Fans.
Nee, glaube ich nicht. Ich sag 70-30. Wir werden es sehen in Hamburg. Ich bin gespannt so und ich freue mich halt mega auf das Konzert, weil ich habe diese Videos sind so geil. Die Songauswahl ist bis jetzt hervorragend. So heute habe ich gesehen, mein Skateboard kriegt mein Zahnarzt und der Rest mein Friseur. So immer schön der letzte Ketka-Rausschmeißer und das dann halt zu dritt gesungen. Mega. So, also ich freue mich da total drauf. Das wird richtig, 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 richtig schön.
Sind die damit schon auf Tour?
Die sind schon auf Tour, die haben vier Konzerte schon gespielt.
Und sitzen die da wie die drei Tenöre irgendwie auf so einem Stuhl?
Nee, die drei stehen nebeneinander auf der Bühne und die haben eine Band im Hintergrund.
Aber spielt denn TSU Mann auch Gitarre?
Ja, und Wiebusch auch.
Ja, ja. Und Boss ist sozusagen
Hauptsänger. Bosse ist raus, so, also der singt halt dann.
Ja.
So, ne? Aber die singen halt alle drei immer zusammen ihre Songs.
Das ist so eine gute Idee.
Das ist eine mega Idee, Mann. Die Idee ist total geil und die müssen damit nächstes Jahr, die werden damit hundertprozentiger Sicherheit nächstes Jahr auch noch, also die wären dumm, wenn sie es nicht machen würden, auf richtige Tour gehen. Also heißt jetzt Hallengeschichte, so, weil das funktioniert halt wie Sau.
Da profitieren ja halt Markus Wiebusch ganz schön, da profitieren die ja richtig doll, die Grand Hotel von Jungs, was sag ich denn gerade? Die Grand Hotel von Klef-Jungs profitieren da aber ganz schön gut. Man muss es mal so sagen.
Von Bosse?
Ja.
Ja, aber das ist, ich glaube, das ist denen egal. Also die sind da nicht rangegangen und haben gesagt, wir holen uns jetzt den Bosse, weil
das Nee, ich glaube schon, dass das Freunde sind, aber die wissen halt, glaube ich, auch, dass das ja, der TSU-Mann weiß ganz genau, mit wie er ein Feature machen muss damit
er im Gespräch bleibt. Ja, natürlich, klar.
Das ist ja schon seit Casper so.
Es werden bestimmt genug Bosse-Fans, die Ketka oder TSU oder Tomte vorher nicht kannten, sagen nach so einem Konzert, boah krass, Ketka habe ich nie auf dem Schirm gehabt oder Ullmann habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Da gibt es mit Sicherheit genug Leute. Und die dann halt zu den Ullmann- und Ketka-Konzerten gehen, was ja wiederum total schön ist. So.
Das fühlt sich so an, als wenn in den 80ern das so gewesen wäre, als wenn Peter Maffay mit Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer on Tour gewesen sind.
Nur Wiebusch, Ullmann und Bosse sehen besser aus.
Oder Westernhagen noch dazwischen.
Oh, hier. Bitte. Lass mal. Dann lieber die drei, das macht auf jeden Fall wesentlich mehr Sinn. Das macht mehr Sinn. So, ich habe nichts mehr. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Oh doch, am 25. August ist, wie gesagt, der Club Award. Und der Club Award wird dieses Jahr zum allerersten Mal in seiner Geschichte gestreamt. So, bedeutet, ihr könnt am 25. dabei sein, ab 18 Uhr, wenn dieser Stream halt läuft. So, und wir packen das dann irgendwann nochmal in die Shownotes rein.
Auf jeden Fall. Wir müssen, glaube ich, gerade dicht machen, weil die
Batterie leer ist.
Die Batterie ist leer. Und bevor das ausgeht, Profis. Speichern, nicht speichern, schnell rausmachen. Ja. Wir hören uns nächste Woche. Mal gucken, was passiert.
Hab euch lieb.
Tschüss.